Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und wie immer geht es hier ja, um den Rechtsstaat, um unsere Verfassung und dann auch um Informationsfreiheit und last but not least um den Datenschutz. Neben mir sitzt Stefan Brink. Er ist erstens ehemaliger, nämlich Landesdatenschutzbeauftragter, und zweitens auch gegenwärtiger, nämlich Leiter des Digitalisierungsinstituts, wieder hier im schönen Berlin. Und ich bin weder ehemalig noch gegenwärtig oder irgendwas dazwischen. Nico Herting gebe die Ping heraus und mache noch so ein paar Sachen nebenbei. Wir haben heute dann wieder eine Ausgabe, in der es um, ähnlich wie der letzten Ausgabe, um Auskünfte geht. Nicht nur um Auskunftsrechte nach der DSGVO, sondern auch um einen ganz besonderen Ausprägung des presserechtlichen Auskunftsanspruchs. Und dann haben wir auch einen schönen Fall aus Mannheim zum Schadensersatz nach der DSGVO, nach Artikel 82. Fangen wir an mit dem Bundesverwaltungsgericht. Beim Bundesverwaltungsgericht war anhängig und entschieden dann am 9. November 2023 eine Klage eines sehr umtriebigen, ich nehme mal an, Berliner Journalisten, ich habe eine Vermutung, wer das gewesen sein kann, der so eine Frage hatte, wo man auch sich denken kann, was der Hintergrund ist. Er wollte nämlich vom Bundesnachrichtendienst wissen, mit welchen Presseorganen, mit welchen Medien man dort bevorzugt Hintergrundgespräche führt. Das ist jedenfalls mir schon häufiger mal zu Ohren gekommen, dass die Nachrichtendienste und insbesondere auch der Bundesnachrichtendienst Pressearbeit leistet und diese Pressearbeit auch dadurch leistet, dass er Journalisten ins Vertrauen zieht, ihnen im Hintergrund, also das darf da nicht zitiert werden, Informationen steckt. Und da ist es dann durchaus nachvollziehbar, dass ein Journalist, der vielleicht jetzt nicht zu denjenigen gehört, die dort so bevorzugt behandelt werden vom BND, doch mal wissen möchte, also wenn ihm doch dieses Glück nicht so häufig zuteil wird, mit wem redet denn der BND dann besonders gerne im Hintergrund?
Finde ich als Grundtatbestand schon mal total spannend. Ja, ein Nachrichtendienst, der also, wir haben immer James Bond im Hinterkopf, der also Informationen, in dem Fall Bundesnachrichtendienst im Ausland, sammelt, dass der also eine aktive Pressearbeit macht, ja, Einzelhintergrundgespräche führt. Da stellen sich viele Fragen natürlich. Zum Beispiel die Frage, wie wählt denn der Bundesnachrichtendienst seine Gesprächspartner aus? Ist das auch irgendwie rechtsstaatlich geregelt? Kommt da jeder dran? Gibt es da Gleichbehandlungsgebot? Gibt es da ein Willkürverbot? Sehr spannend hier. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mit der Frage beschäftigt, wie transparent ist denn der Bundesnachrichtendienst bei seiner Tätigkeit, bei seiner eigenen Pressetätigkeit? Wie häufig der BND das macht, erfahren wir aus dem Tatbestand des Urteils. Also 2019 zum Beispiel wurden 47 solcher Einzelgespräche geführt. Das finde ich ist ganz schön umfangreich, also gar nicht so selten. Der BND wird schon wissen, wann er das macht und wann er das nicht macht. Was natürlich auch die Sache noch gehaltvoller macht in gewisser Weise, dass der Bundesnachrichtendienst damit natürlich auch Informationen steuert und ja, durchaus Einfluss nehmen kann über das, was dann Journalisten über Themen schreiben. In diesem Fall hat also ein Nichtbedachter, der nicht Nutznießer war, solche Einzelhintergrundgespräche mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollen und gefragt, mit wem redet ihr denn so, wie häufig macht ihr das? Dann jeweils auf Medien bezogen, auch nochmal mit einer speziellen Ausrichtung auf Rundfunkanstalten, die öffentlich-rechtlichen Medien, wie häufig die bedacht werden. Und der BND hat schon durchaus die ein oder andere Angabe gemacht, aber sich in anderen Bereichen zurückgezogen und gesagt, nee, da möchte ich eigentlich nichts dazu sagen. Zum Beispiel hat er sich darauf berufen, dass diese einzelnen Hintergrundgespräche zwar geführt würden, aber darüber keine Statistik geführt würde. Ja, das wüsste man also sozusagen diese statistische Angabe, wie häufig man die solche Gespräche im Jahr X 2016, 18, 19 gemacht hätte, da gäbe es keine Aufstellung drüber. Das müsste irgendwie zusammengesucht werden und eine Informationsbeschaffungspflicht hätte man in dem Kontext nicht. Außerdem Standardeinwand des Bundesnachrichtendienstes, das ist alles vertraulich. Ja, das ist hoch vertraulich. Und zwar von der Vertraulichkeit, die nicht nur bei hier presserechtlichen Auskunftsansprüchen, sondern auch allgemein bei informationsfreiheitsrechtlichen Ansprüchen immer gerne gezogen wird, nämlich die vereinbarte Vertraulichkeit. Die öffentliche Stelle, in dem Fall der Bundesnachrichtendienst, hat also mit dem Gesprächspartner ausgemacht, das bleibt jetzt aber unter uns. Man baut sich sozusagen selbst einen kleinen Notausgang, indem man sich die Gesprächspartner einig sind, darüber wird aber nicht geredet. Und das wird dann dem Dritten, in dem Fall hier dem Journalisten, der gerne Auskunft haben möchte, entgegengehalten. Geht das nicht, musste das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Und der BND berief sich, und damit hat sich dann auch tatsächlich das Gericht näher auseinandergesetzt, auf das Recherchegeheimnis und hat gesagt, naja, wenn wir jetzt einem anderen Journalisten verraten, mit welchen Journalisten wir gesprochen haben im Hintergrund, dann kriegt er ja möglicherweise raus, worum es ging und welche Themen heiß sind. Und dann schnappt er möglicherweise dem anderen Journalisten das Thema weg oder das beeinträchtigt jedenfalls das sogenannte Recherchegeheimnis des Journalisten, mit dem wir gesprochen haben. Der hat also sozusagen einen guten Grund dafür, dass diese Gespräche tatsächlich nicht nur vereinbart, sondern auch objektiv vertraulich stattfinden sollen. Und dazu hat sich das Bundesverwaltungsgericht umfangreich verhalten. Ein Punkt, der immer spannend ist in dem Kontext, dass man fragt, naja, auf welcher Grundlage soll eigentlich dieser Auskunftsanspruch gewährt werden? Informationsfreiheitsrechtlich war es nicht, darum ging es nicht. Das zielt zum Teil auch auf andere Konstellationen ab. Sehr spannend hier, vom Bundesverwaltungsgericht aus meiner Sicht überzeugend auch dargelegt, mit dem presserechtlichen Auskunftsanspruch bekomme ich nicht nur verschriftlichte oder verkörperte Informationen, sondern kann das gesamte Wissen einer Behörde anzapfen. Also auch wenn solche Hintergrundgespräche zum Beispiel ohne jeden Vermerk, ohne jede Dokumentation von Seiten des BND geführt werden, aber noch in den Köpfen der Mitarbeiter diese Information vorhanden ist, ach, vor 2 Jahren habe ich doch mit dem und dem geredet, das kann ich presserechtlich, kann ich mir diese Information holen. Informationsfreiheitsrechtlich würde ich in die Röhre schauen, weil nichts verkörpert ist. Ja, es muss nach dem Informationsfreiheitsgesetz eine vorliegende, vorhandene Information sein. Die muss verkörpert sein und sozusagen der Beamte muss nicht in seinem Gedächtnis kramen. Wenn er freundlich ist, kann er es tun. Er kann es dann, kann einen Vermerk aufschreiben und der Vermerk ist dann über die informationsfreiheitsrechtlichen Zugangsansprüche erschließbar. Aber wenn es nicht geschieht, dann endet die Informationsfreiheit. Aber der presserechtliche Auskunftsanspruch geht tatsächlich weiter. Und Frage nach der Rechtsgrundlage, presserechtlicher Anspruch. Es gibt eine ganze Reihe Landespressegesetze in den deutschen Ländern. Da stehen auch solche Ansprüche drin, dass also wenn Presseorgane, Behörden was fragen, dass die tatsächlich Auskunft erteilen müssen. Aber was wir nicht haben, ist ein Bundespressegesetz. Also wir haben keinen presserechtlichen Auskunftsanspruch, der positiv vom Bundesgesetzgeber festgehalten worden wäre, weil wir kein Bundespressegesetz haben. Aus verschiedenen Gründen haben wir also ein Problem, dass man Bundesbehörden nicht auf gesetzlicher Grundlage zum Sprechen bringen kann. Das Bundesverwaltungsgericht sagt, halb so schlimm, es gibt einen verfassungsunmittelbaren Anspruch gegen Bundesbehörden, gegenüber Presseorganen und der Anspruch ergibt sich unmittelbar aus Artikel 5, Absatz 1, Satz 2, Grundgesetz, also der Pressefreiheit. Und das ist, glaube ich, auch ganz überzeugend.
Das ist eine noch relativ neue Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Ich glaube, erst seit dem Jahre 2021 auch aufgrund erstmalig dann so begründet, also Presseanspruch unmittelbar aus dem Grundgesetz, Auskunftsanspruch, auch in einem Fall, in dem es um Auskunftsansprüche gegen den Bundesnachrichtendienst ging, der ja nicht eine Behörde wie alle anderen auch ist, sondern ein Geheimdienst ist und bei dem es natürlich besonders, der sich natürlich ja aus seiner Sicht sicherlich nachvollziehbar besonders stark dagegen gewehrt hat, jetzt Presseansprüche also dort Auskünfte gegenüber der Presse zu geben. Das ist eine sehr innovative Entscheidung damals des 6. Senats gewesen aus dem Jahre 2021, an die das anknüpft.
Ja, da wurde sehr schön sozusagen schulmäßig begründet, wo der Anspruch herkommt und was er voraussetzt. Im Prinzip nur drei Voraussetzungen. Erstens, das Presseorgan muss eine konkrete Frage stellen, also eine bestimmte, beantwortbare Frage stellen. Zweitens, diese Frage muss sich auf vorhandene Informationen beziehen. Die müssen nicht verkörpert sein, das wäre dann wieder Informationsfreiheit, sondern sie muss nur vorhanden sein und es dürfen keine schutzwürdigen öffentlichen oder privaten Belange dagegen sprechen, dass die Frage beantwortet ist. Also da muss eine Abwägung stattfinden mit gegenläufigen Belangen, die dagegen sprechen, dass tatsächlich die Bundesbehörde die Karten auf den Tisch legt. Was hat jetzt der BND an Einwänden gebracht, was das Bundesverwaltungsgericht überzeugt hätte? Relativ wenig. Das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt sich zunächst mal mit der Frage, dass der BND sagt, wir haben die Angabe ja gar nicht. Wir haben keine Statistik darüber, wie viele Einzelhintergrundgespräche geführt werden. Dann müssten wir ja im ganzen Haus rumfragen, müssten wir alle Beamte fragen und das wäre eine Informationsbeschaffung. Und dazu sind wir nicht verpflichtet, nämlich siehe Rechtsprechung Bundesverwaltungsgericht 2021, das ist sozusagen keine vorhandene Information. Und dann sagt das Bundesverwaltungsgericht aber relativ ungerührt, also ein gewisser Aufwand bei der Ermittlung, Zusammenstellung und Ordnung von Informationen stellt deren Vorhandensein bei der auskunftspflichtigen Stelle nicht in Frage. Also ein bisschen Nachfragen nach präsentem Wissen ist durchaus zumutbar. Also stellt euch nicht so an, lieber BND, wenn so eine Presseanfrage kommt, dann fragt halt einmal im Haus rum, können wir das beantworten, was wisst ihr denn, dann tragt ihr das zusammen. Und das ist noch nicht eine Informationsbeschaffungsverpflichtung, die sozusagen der Bundesbehörde zumutbar überschreiten würde. Zum Zweiten sagt das Bundesverwaltungsgericht auch, glaube ich, gut nachvollziehbar, bei der Frage, kann sich der BND auf die Vertraulichkeit dieser Hintergrundgespräche berufen, kann es nicht darauf ankommen, dass da irgendwas vereinbart wurde mit den Gesprächspartnern, sondern es kann nur darum gehen, ob es ein öffentliches Interesse an dieser Vertraulichkeit gibt. Es muss sich also um objektiv schutzwürdige Belange handeln, die dagegen in Stellung gebracht werden können. Und dazu können zum Beispiel auch Privatinteressen gehören. Und genau damit setzt sich das Bundesverwaltungsgericht auseinander, nämlich das Interesse derjenigen, die an diesen Einzelhintergrundgesprächen teilgenommen haben. Es geht in der Sache um den Schutz von Recherche und Redaktionsarbeit, die nicht unterlaufen werden soll, dadurch, dass im Nachhinein darüber berichtet wird und die eigene Recherchearbeit da letztlich ja wertlos gemacht wird oder gemindert wird in ihrem Wert. Und genau diese Abwägung, interessanterweise innerhalb eines Grundrechts, also Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Pressefreiheit im Sinne von Informationsbeschaffungsfreiheit, Auskunftsinteresse gegen Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Pressefreiheit, Schutz der eigenen Rechercheergebnisse, der bis hin zur Redaktionsarbeit, das muss abgewogen werden und genau das tut das Bundesverwaltungsgericht und lehnt vorliegend eine Begrenzung des Auskunftsanspruchs ab, weil er sagt, wir sehen nicht, der BND hat uns nicht vorgetragen und auch nicht davon überzeugt, dass hier eine Aufdeckung von Recherchen drohen würde. Also gibt's tatsächlich dieses gegenläufige private Interesse, das gegen eine Auskunftsverpflichtung des BND spricht, ist nicht erkennbar, das gibt es so nicht. Also muss der BND tatsächlich über die in den vergangenen Jahren geführten Einzelhintergrundgespräche Auskunft erteilen.
Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, also es ist auf jeden Fall ein sehr verdienstvolles Urteil, dass hier sein Jurist des Berliner Tages, der als Journalist seit langem beim Berliner Tagesspiegel tätig ist und auch sehr spezialisiert und fokussiert ist, gerade auf Informationsfreiheit und Presserecht, ein sehr, sehr verdienstvolles Urteil, das er hier erstritten hat. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, die jetzt logischerweise nicht Gegenstand dieses Verfahrens war, ob das denn eigentlich überhaupt richtig ist, dass der Bundesnachrichtendienst solche Hintergrundgespräche führt. Denn man muss ja so ein bisschen sehen, was aus der Sicht eines solchen Dienstes das Motiv ist, solche Hintergrundgespräche zu führen. Ja, man zieht dort Journalisten ins Vertrauen. Und natürlich ist das auch mit der Erwartung verbunden oder jedenfalls Hoffnung verbunden, dass dann auch verständnisvoll berichtet wird über das, was der Bundesnachrichtendienst dort tut. Und das ist dann schon, finde ich jedenfalls, dann auch schon problematisch, weil die Information der Öffentlichkeit gehört nicht zu den Aufgaben des Bundesnachrichtendienstes. Also das ist keine Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes. Der Bundesnachrichtendienst hat die Aufgabe, im Ausland Informationen zu sammeln und diese Informationen der Bundesregierung zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist also diese dann auch noch, das hat ja was Geheimniskrämerisches, solche Hintergrundgespräche mit Vertraulichkeitszusagen zu führen. Und da wird das ja auch so, das hat ja auch so eine seltsame Berührung dann wiederum zu der Art und Weise, wie Nachrichtendienst ja auch insgesamt geheimniskrämerisch arbeitet, nicht? Also eigentlich ist es ein Unding, dass diese Hintergrundgespräche überhaupt geführt werden. Und eigentlich ist das mit den Aufgaben des Dienstes aus meiner Sicht nicht vereinbar. Aber vielleicht gibt es da auch nochmal eines Tages.
Ja, da ließen sich zwei Aspekte noch nennen, Nico. Zum einen könnte man sagen, hat nicht jede öffentliche Stelle sozusagen die ungeschriebene Aufgabe, Klammer auf, Befugnis, Fragezeichen, solche Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Ist der BND nicht eine Behörde wie andere auch? Jeder Landrat macht Öffentlichkeitsarbeit und jede untere Landesgewässerbehörde kann auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Als von mir aus Annexkompetenz zu ihren materiellen, auch gesetzlich festgehaltenen Befugnissen, da kann man drüber nachdenken. Interessanter ist für mich die andere Frage, ob es nicht vielleicht doch mit den Aufgaben des BND in Verbindung zu bringen ist. Und dann wird sofort problematisch, indem man nämlich sagt, der BND steuert über die Informationen, die er Journalisten gibt, seine eigene Aufgabensituation. Er kann zum Beispiel, indem er gezielt Teilinformationen an einen Journalisten gibt, der sie dann veröffentlicht, versuchen, andere Akteure, die er zum Beispiel nachrichtendienstlich im Blick hat, irgendwie zu manipulieren, die zu irgendwas zu bewegen. Ja? Und so könnte man sagen, über die Gestaltung der Informationslage erfüllt der BND seine Aufgabe. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Journalisten, die sich so füttern lassen, mit diesen Informationen füttern lassen, natürlich instrumentalisiert werden und höllisch aufpassen müssen, dass sie nicht selbst manipuliert werden vom Bundesnachrichtendienst, in dem sie dort nur gezielt Teilinformationen bekommen, die bei ihnen ein falsches Bild von der Wirklichkeit erzeugen, über das sie dann berichten, sodass sie selbst manipuliert werden, vielleicht die Öffentlichkeit auch auf eine falsche Fährte gehockt wird, nur mit der Zielsetzung, dass der BND eins seiner Beobachtungsobjekte zu irgendeinem Verhalten veranlassen möchte. Also das ist jetzt schon sehr, wie Nachrichtendienstenkreisen üblich, mit sehr hintergründig gedacht, wer manipuliert wen, mit welchen Informationen. Aber dass das problematisch ist, ist offensichtlich. Und auch da wieder würde ich sagen, umso wichtiger im Sinne des Bundesverwaltungsgerichts, dass man dort keine zu großen Graubereiche zulässt, sondern sagt, nee, da seid ihr auskunftspflichtig, das müsst ihr offenlegen. Da könnt ihr nicht sagen, ihr kommt mit eurer Arbeit nicht zurecht, das beeinträchtigt sozusagen eure Funktionsfähigkeit, wenn man nicht ausgewählten Journalisten bestimmte Informationen stecken darf. Aber dass das Ganze problematisch ist, das ist eindeutig, und dass der presserechtliche Auskunftsanspruch dort hilft, sozusagen auch den BND in gewisser Weise auch unter Beobachtung und im Griff zu behalten, das würde ich absolut unterschreiben.
Eine Anekdote noch zum Schluss, bevor wir zur nächsten Entscheidung kommen. Ich habe ja das eine oder andere Verfahren auch geführt, wo es um Befugnisse des BND ging und wo kritische Fragen zu diesen Befugnissen gestellt wurden, und führe sie auch bis heute noch. Und vor vielen Jahren unterhielt ich mich mit einer Journalistin eines durchaus bekannten Presseorgans, und ich bemängelte damals, dass über bestimmte Geschichten, die es damals gab, aus meiner Sicht viel zu wenig kritisch berichtet wird. Es ging um die Arbeit des BND. Und ich kriegte zu meiner großen Verblüffung als Antwort, ja, das müsse man ja verstehen. Man sei ja auch auf Informationen des Bundesnachrichtendienstes vielfach angewiesen. Mhm. Ja, also da wurde mir unverblümt gesagt, dass das doch, also man sich jetzt nicht in die Position des Kollegen da vom Berliner Tagesspiegel begeben möchte, dass, indem man dem Bundesnachrichtendienst allzu sehr auf die Nerven fällt, man sich also diese wertvollen Informationskanäle abschneidet. Und also das ist eine Geschichte, die ich tatsächlich vor ungefähr 10 Jahren einmal erlebt habe. Und wenn man das mal so alles zusammennimmt, dann ja, kann man da sich schon ein bisschen wundern. Vom der Welt der Nachrichtendienste in den, ich bin fast versucht zu sagen, Niederungen der unzählig Verfahren wegen eines Scraping-Vorfalls bei Facebook, der jetzt schon etliche Jahre zurückliegt, und der von rechtsschutzversicherten Verbrauchern dann jetzt immer zum Anlass genommen wird, Facebook zu verklagen auf Schadensersatz. Hunderte von Fällen in Deutschland, das sind dann bestimmte Kanzleien, die sich beispielsweise lange Zeit mit Diesel befasst haben und jetzt den Datenschutz als neues Betätigungsfeld gefunden haben. Und wir haben dort eine Entscheidung gefunden, die ist noch ganz frisch vom 15. März dieses Jahres, das Landgericht Mannheim, die unglaublich gründlich ist, kreuz und quer durch die DSGVO geht in diesem Fall.
Sehr instruktiv.
Und eine Pointe hat, die wir nicht vorwegnehmen wollen. Nicht?
Schade, hätte ich sonst direkt präsentiert, aber wir machen gerne einen Cliffhanger.
Ja.
Ja, tatsächlich eine Entscheidung im Kontext von Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung, nämlich da ging es um die Frage, wie sieht's denn aus mit dem Recht auf Schadenersatz nach der Datenschutzgrundverordnung bei einer Verletzung von Datenschutzrecht? Kann ja der Betroffene, Artikel 82, wegen eines materiellen oder immateriellen Schadens Schadensersatz verlangen? Also eine Regelung, die deutlich zu unterscheiden ist von der Möglichkeit von Aufsichtsbehörden, Bußgelder zu verhängen, Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung. Hier geht es um Schadenersatz, die jeder private Betroffene geltend machen kann. Und eine, du sagtest es schon, unfassbar ausführlich und intensiv begründete Entscheidung, 28 Seiten hat der Urteilsumdruck, wo wirklich sehr instruktiv auf viele verschiedene Aspekte dieses Schadensersatzes eingegangen wird. Es wird insbesondere die einschlägige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ausführlich referiert und man arbeitet sich dort sehr schön entlang. In der Sache, worum ging's? Es ging um eine Datenpanne, die bei Facebook aufgetreten war, dass Facebook nämlich das sogenannte Scraping zugelassen hat. Also die durch Bots, also durch Algorithmen gesteuerte, das Abgreifen von personenbezogenen Daten von Facebook-Nutzern war damit möglich. In der Sache ging es um eine relativ eine tricky Anwendung von Facebook, die sogenannte Kontakt-Importer-Funktion, die so aussieht, dass für den Fall, dass man die Mobilnummer eines anderen Nutzers kannte, man Zugang bekam zu weiteren oder selbst Zugang gewähren konnte zu weiteren Informationen, zum Beispiel über den eigenen Namen. Facebook verlangt ja, dass es der Klarname ist, also zumindest zum Zugang zum Nutzernamen hat man bekommen, zur Mobilnummer, möglicherweise auch zu weiteren Informationen. Und es gab tatsächlich da eine technische Lücke in dem Bereich von Facebook, dass sie nämlich die massenhafte Abfrage mit Hilfe von sogenannten seriellen Kontaktdaten, Mobiltelefondaten zugelassen haben. Dann musste man nur lang genug angefragt haben, lang genug bestimmte Mobilnummern anbieten, um dann tatsächlich auch die weiteren Kontaktinformationen des Nutzers oder der Nutzerin zu bekommen. Und das ist natürlich ein Fehler. Das hätte so nicht passieren sollen. Das war gedacht als Instrument der besseren Vernetzung, dass man also eigene Bekannte, die man im Telefonbuch des eigenen Smartphones zum Beispiel stehen hatte, dass man die sich schneller erschließen kann, dass man die schneller auf der Plattform findet. Aber das ließ sich natürlich ausbeuten und ausnutzen durch sogenanntes Scraping. Und das war Thema, mit dem sich die Gerichte intensiv beschäftigen mussten. Auch hier das Landgericht Mannheim. Tatsache ist, Betroffene dieses Scrapings haben natürlich gesagt, oh, da sind jetzt aber mehr Informationen von mir zugänglich gemacht worden oder abgegriffen worden, als ich selbst bekannt gegeben hätte. Und dann ist das übliche Argumentationsmuster, da sind also personenbezogene Daten von mir verloren gegangen. Ich empfinde da einen Kontrollverlust, der von Facebook nicht unterbunden wurde. Und dann gab es, wie hier in dem Fall, dann entsprechende Schadensersatzforderungen mit Blick auf Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung. 3.000 Euro wollte der Kläger gerne haben. Facebook hat sich dagegen verteidigt, relativ intensiv, hat versucht zum Beispiel klarzumachen, dass so ein Scraping gar kein Hacking sei. Ja, also da seien ja gar nicht irgendwie, wie Hacker das normalerweise machen, irgendwelche Sicherungsmechanismen in besonderer Weise missbräuchlich überwunden worden, sondern da seien einfach Daten abgegriffen worden, die vom Nutzer selbst auf die Plattform eingestellt worden seien. Und das hätte er ja durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel durch bestimmte Einstellungen, Voreinstellungen, die er hätte vornehmen können bei seinem Facebook-Konto, hätte er verhindern können. Und deswegen ging Scraping sozusagen, sei er nicht geschützt und das sei auch letztlich gar kein Datenschutzverstoß. Das hat das Landgericht Mannheim verneint. Und wirklich schulmäßig, ich kann die Lektüre der 28 Seiten wirklich nur empfehlen, dann sich angeschaut, wogegen genau hat Facebook denn verstoßen. Zwei Vorschriften kommen in Betracht, Artikel 25, Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung, Artikel 25, sehr spannende, sehr gute, auch innovative Vorschrift der Datenschutzgrundverordnung, wo es um Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen geht, regelmäßig mit den Begriffen Data Protection by Default und Data Protection by Design bezeichnet. Dagegen wurde verstoßen aus Sicht des Landgerichts Mannheim, mit spannenden Unteraspekten, auf die wir ja gar nicht eingehen können, wo zum Beispiel das Landgericht Mannheim die Frage, ist der Kläger überhaupt Betroffener dieses Scrapings, wo sie diese Frage, wo Facebook sich gewehrt hatte und gesagt hat, das ist doch gar nicht klar, ob der überhaupt von diesem Vorfall betroffen ist, da hat sich das Landgericht Mannheim auf eine Internetseite bezogen, die hat den schönen Titel Have I Been Pwned, also wurde ich sozusagen Opfer eines Datenklaus. Und da war die Mobiltelefonnummer des Klägers aufgeführt. Und das hat das Landgericht Mannheim genügen lassen. Hat gesagt, na gut, wenn die Nummer dort steht, das wird schon seine Gründe haben. Und deswegen gehen wir davon aus, dass er betroffen des Scrapings ist. Und damit ist er Geschädigter eines Verstoßes von Facebook. Und zwar gegen den Grundsatz Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellung. Also Data Protection by Default. Ihr hättet bei dieser Suchfunktion, um die es geht, also dieser Kontakt-Importer-Funktion, hättet ihr zunächst mal alle Schotten dicht machen müssen in der Grundeinstellung bei Facebook und sagen müssen, nee, niemand sieht meine weitergehenden persönlichen Informationen. Stattdessen habt ihr bei der Kontakt-Importer-Funktion die maximal offene Einstellung als Grundeinstellung gewählt, nämlich alle sehen diese weiteren Angaben und das war ein Verstoß gegen Data Protection by Default. Und damit habt ihr schon gegen 25 verstoßen, ihr habt aber auch gegen 32 verstoßen in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 2, also der Verpflichtung, die Datenschutzeinhaltung auch nachweisen zu können, auch dokumentiert nachweisen zu können. Da habt ihr weder gesehen, ihr lieben Facebook-Leute, dass ihr mit dieser Kontakt-Importer-Funktion ein Risikoherd eröffnet, noch habt ihr über angemessene Schutzmaßnahmen nachgedacht. Und auch da bejaht das Landgericht Mannheim also tatsächlich einen Verstoß. Und damit ist alles eröffnet, um sich bei Artikel 82 auszutoben. Also wir haben einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und jetzt die Frage, ist auch ein Schaden eingetreten?
Ja, es gibt ja wie gesagt sehr, sehr viele Entscheidungen, alles im selben Sachverhalt. Das haben etliche Gerichte, ich würde meinen, die meisten Gerichte anders gesehen. Die haben den Datenschutzverstoß verneint. Zum Artikel 25 meist mit sehr oberflächlichen Begründungen nur. Und besonders spannend finde ich Artikel 32, weil da, also das ist die Frage, was muss ich denn eigentlich als Kläger vortragen, wenn ich mich darauf stützen möchte, dass nicht genug Sicherheit, nicht genügend Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden sind. Reicht es aus, dass ich sage, also da sind Daten abgegriffen worden? Ja, das lässt ja keinen zwingenden Rückschluss darauf zu, dass es sind ja eine Verpflichtung zu angemessenen Sicherheitsmaßnahmen, nicht zu, also nicht zu jetzt irgendwie, also absolut, das ist absolut wirksamen, jedes Risiko ausschließenden Maßnahmen. Und da versteht, da gibt es ja auch EuGH-Rechtsprechung, die wir hier schon besprochen haben, vor allen Dingen ein Urteil vom 14.12.2023, das durchaus in die Richtung geht, dass dort die Darlegungslast im Wesentlichen auf der Seite des Verantwortlichen liegt. Also, dass der Verantwortliche in der Pflicht ist, dann darzulegen und gegebenenfalls auch zu beweisen, dass er Maßnahmen getroffen hat in angemessenem Umfang, um den Eintritt eines solchen Risikos zu vermeiden.
Da macht, wenn ich kurz reingrätschen darf, Nico, da macht das Landgericht Mannheim etwas, was mir nicht gefällt, was ich zumindest für problematisch halte, nämlich sie fragen beim Maßstab, was ist denn jetzt offensichtlich eine nicht angemessene Schutzmaßnahme? Da beziehen sie sich auf zwei Quellen, die die Standards setzen sollen. Einmal die Überlegung des BSI mit seinen Grundschutzanforderungen. Und zum Zweiten beziehen sie sich auf das Standarddatenschutzmodell, von dem das Landgericht Mannheim meint, das sei ein Modell der Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder und des Bundes. Und jedenfalls im zweiten Punkt irrt das Landgericht Mannheim. Das Standarddatenschutzmodell ist niemals von der Datenschutzkonferenz als verbindliches Modell festgehalten worden. Und das weiß ich deswegen so genau, weil Baden-Württemberg bei der Stelle in den Sitzungen immer die Hand gehoben hat und gesagt hat, nee, soweit kommt's noch. Ja, wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, da stehen die Maßgaben klar drin und wir denken uns jetzt nicht zusätzliche Anforderungen noch aus.
Für diejenigen, die da nicht so mit vertraut sind, das ist ein uraltes Thema, dieses Standarddatenschutzmodell. Das ist ein schleswig-holsteinisches Kind mit größter Mühe und Sorge und Liebe, würde ich fast sagen.
Gehätschelt und gepäppelt.
Erarbeitet. Ich will mich jetzt gar nicht darüber lustig machen, auch wenn das vielleicht jetzt so klingt.
Ich schon.
Nein, ganz ernsthaft, es ist also ein sehr, sehr verästelter Versuch, dort einen Standard zu schaffen. Ja. Der sich zur Enttäuschung derjenigen, die die Urheber sind, jetzt nicht als verbindlicher Standard durchgesetzt hat.
Genau. Das kann man ja auch machen. Das ist ja auch sinnvoll. Es liest sich vieles von dem, was da in dem Standarddatenschutzmodell drinsteht und was der DSK mehrfach vorgelegt wurde und vorgeschlagen wurde, was die DSK auch zur Kenntnis genommen hat, auch zustimmend zum Teil zur Kenntnis genommen hat, aber eben nicht als verbindlichen Maßstab anerkannt hat. Alles schön und gut. Die Problematik dabei ist doch, dass nicht alles, was man sich ausdenkt und was vernünftig ist, jetzt auch gleich sozusagen eine rechtliche Qualität hat und verbindlich ist und erfüllt werden muss. Und das muss man eben unterscheiden können zwischen Dingen, die nice to have sind und wo man mit Sicherheit mit guten Gründen Dinge behaupten kann. Gleichzeitig muss man davon unterscheiden, das, was rechtlich zwingend gemacht werden muss. Und so geht das eben nicht, dass sich eine Aufsichtsbehörde oder Mitarbeiter einer Aufsichtsbehörde was ausdenken und dann sagen, ach übrigens, das ist es jetzt und mach das mal gefälligst. Das ging zum Teil so weit, dass zum Beispiel in Ausschreibungen, bei Vergabeentscheidungen öffentlicher Stellen, das Standarddatenschutzmodell als verbindliche Vorgabe an die Bieter gestellt wurde. In Baden-Württemberg haben wir das immer rausgestrichen aus den Ausschreibungen, weil es dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Man darf sich als öffentliche Stelle nicht irgendwelche Normen ausdenken. Und die DSK hat es, ich betone es nochmal, hat es auch nicht getan. Es ist ihr mehrfach angedient worden, aber sie hat außer zu sagen, das kann man so machen und das ist eine schöne Idee. Und wer das macht, macht mit Sicherheit nichts falsch, alles gut. Aber hat niemals das zum Maßstab, so wie das Landgericht Mannheim das jetzt nutzt, erhoben zu sagen, das muss so sein. Und daran seid ihr zu messen, ihr lieben Verantwortlichen. Den Schritt hat es nie gegeben. BSI-Grundschutz ist nochmal ein eigenes Thema, was auch jedenfalls in der Fläche, glaube ich, für sehr viele Verantwortliche einfach nicht praktikabel anwendbar ist. Mhm.
Mal weg von dem Standard-Datenschutzmodell. Also man muss sich sicherlich, also wegen dieser EuGH-Entscheidung 14.12, und das bestätigt sich diese Entscheidung des Landgerichts Mannheim jetzt auch mal jenseits der genauen und etwas, aus meiner Sicht, etwas holprigen Begründung an der Stelle. Man muss sich beklagtenseits auf Seite des Verantwortlichen, wenn man wegen eines vermeintlichen oder tatsächlichen Verstoßes gegen Artikel 32 technisch-organisatorische Maßnahmen der Sicherheit in Anspruch genommen wird, man muss sich schon Mühe geben. Man muss schon, also muss sich schon etwas einfallen lassen, wie man das begründet, dass man also doch jetzt, was den konkreten Vorfall angeht, also hier das Abgreifen dieser Handydaten durch Scraping, was man unternommen hat, um das zu verhindern.
Ja
das da kann man sich auch beispielsweise, das haben ja durchaus viele, auf Zertifikate und Ähnliches stützen. Und dann, und das wird dann wiederum für die Kläger auch problematisch, wird nämlich, wenn man das ordentlich vortragen kann, vom Verantwortlichen, da kommt jetzt wieder Zivilprozessrecht, dann unterlegt wird man das unterlegen mit dem Beweisangebot eines Sachverständigengutachtens. Und dann wird es für die Kläger unangenehm, dann muss da der Sachverständige heran und sich das anschauen, das System. Also das ist natürlich auch für den Verantwortlichen lästig, wenn das ist, aber für den Kläger besonders deshalb, weil erstens, das ist teuer, so ein Sachverständigengutachten. Zweitens, das dauert meist ewig. Also das kann Jahre dauern, ein solches Gutachten. Und die Kosten des Gutachtens trägt am Ende derjenige, der den Prozess verliert. Also das ist mit einem erheblichen Kostenrisiko dann auch noch verbunden. Und diese Gutachten sind also selten billig.
Genau. Und wir nehmen unseren Cliffhanger wieder auf. Je nachdem, wie hoch dann der Schadensersatzanspruch ist, den man zugesprochen bekommt, könnte das in einem Missverhältnis stehen zu den Kosten, die man dort produziert, beziehungsweise dem Risiko, dass man solche Kosten tragen muss. Das ist also jetzt die Seite gewesen, hat es eine Verletzung der Datenschutzgrundverordnung gegeben durch Facebook? Artikel 25, Artikel 32 mit den entsprechenden Nachweispflichten in Bezug auf angemessene Schutzmaßnahmen. Jetzt die Frage, ist ein Schaden entstanden? Da verweist das Landgericht Mannheim wieder, auch wie ich finde, sehr schön und schulmäßig, auf den Erwägungsgrund 85 der Datenschutzgrundverordnung, der eben grundsätzlich sagt, auch ein Kontrollverlust über meine personenbezogene Daten kann ein solcher Schaden sein. Die Befürchtung einer missbräuchlichen Verwendung von personenbezogenen Daten kann einen solchen Schaden darstellen. Auch dazu gibt es Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vom Dezember 2023, haben wir ja auch schon uns näher angeschaut. Da steht nicht drin, das ist ein Schaden, sondern es kann einen Schaden darstellen. Und da muss halt geguckt werden, und zwar durchaus mit der Beweislast für den Schaden beim Kläger. Ist so ein Schaden, immaterieller Schaden eingetreten und wie groß ist der eigentlich? Was sagt das Landgericht Mannheim dazu? Das sagt, ja, grundsätzlich kann die Sorge darüber, dass die eigenen Daten sozusagen der eigenen Kontrolle entzogen sind, durchaus einen solchen immateriellen Schaden darstellen. Und da, Nico, darf ich mal zwei Zeilen zitieren aus dem Urteil, die, wie ich finde, schön klar machen, wie das vor Gericht sich zukünftig abspielen will. Was trägt eigentlich so ein Kläger vor, der sagt, ja, möglicherweise bin ich Scraping-Opfer und jetzt sind da so ein paar Informationen über mich flöten gegangen. Welchen Schaden habe ich denn? Welche Besorgnis muss ich denn vortragen, dass da jetzt irgendein Schaden erkennbar wird fürs Gericht? Gericht sagt dazu, der Kläger hat insoweit angegeben, dass er in Sorge um seine Daten sei. Es sei für ihn so, als habe er seinen Haustürschlüssel verloren. Das Ganze hänge wie ein Damoklesschwert über ihm. Er fürchte Identitätsdiebstahl oder Ähnliches und dass er sich dann für die unbefugte Verwendung seiner Daten, zum Beispiel im Rahmen von Spoofing, rechtfertigen müsste. Also wenn sein Name zu Unrecht in anderen Kontexten genutzt wird und dann zum Beispiel Verträge abgeschlossen werden, die auf ihn laufen. Er wolle die Verantwortung für die Situation nicht bei sich haben, sei ja schließlich nicht sein Fehler gewesen, und ihm sei bekannt, dass die Leakliste gehandelt werde, wo unter anderem, siehe, have I been pawned, wo auch seine Mobilnummer draufstünde. Er sei deshalb aber nicht verärgert, sondern eben in Sorge. Das ist das, was man da so vortragen kann in so einem Kontext.
Das machen die Gerichte gerne, dass sie sich die Kläger vorladen und sich einen Eindruck verschaffen. Und hier hat der Kläger dann zur Überzeugung des Gerichts dann dargetan. Es gibt viele andere Entscheidungen, in denen die Gerichte von den dortigen Klägern nicht überzeugt waren, dass sie tatsächlich in Sorge und Unsicherheit geraten waren. Aber hier konnte der Kläger das Gericht davon überzeugen, dass das so war. Und damit hat er einen Prozess gewonnen, oder?
Ja, im Prinzip könnte man meinen, er hätte gewonnen. Aber das Landgericht Mannheim sagt, du hast zwar zu unserer Überzeugung einen Schaden erlitten, aber der war tatsächlich nur gering. Und der war so gering, dass die Ausgleichsfunktion, die Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung hat, eben auch nur einen Schadensersatz in geringer Höhe rechtfertigt. Dazu muss man wissen, dass für die Frage der Bemessung dieses Schadensersatzanspruchs es nicht darauf ankommt, wie schwer denn jetzt eigentlich der Verstoß war oder wie viele Verstöße es gegeben hat. Das sind Fragestellungen, die gehören in Artikel 83 ins Bußgeldverfahren rein. Hier geht es nur um den Ausgleich des erlittenen Schadens. Und da macht das Landgericht Mannheim das aus meiner Sicht wieder sehr schön und vorbildlich, indem es nämlich die Frage stellt, ja, was, wenn du Sorge hast, worauf kann die sich denn vernünftigerweise beziehen? Die kann sich beziehen auf die Missbrauchsmöglichkeiten der von dir sozusagen entwendeten Mobiltelefonnummer Und damit lässt sich so viel gar nicht anfangen, sagt das Landgericht Mannheim. Da ist also eher weniger Missbrauch zu erwarten. In der Sache sagt es dann was sehr Hübsches. Er sagt nämlich, in der Sache ist es eigentlich eine Bagatelle, um die es hier geht. Die zwar, das haben wir alle gelernt vom Europäischen Gerichtshof, nicht ausschließt, dass überhaupt ein Schadensersatzanspruch entsteht und auch von den Gerichten zugesprochen werden muss, aber der eben dazu führt, dass nur ein sehr geringer Schadensersatzanspruch ausgeworfen wird. Und der ist, Nico, wir lüften das Geheimnis, in diesem konkreten Fall auf gerade mal 50 Euro gesetzt worden. Das Ganze bei einem Streitwert von insgesamt?
Also 3.000 Euro waren eingeklagt. Ja. Der Anspruch ist dann nochmal aufgepumpt worden mit Feststellungsanträgen.
Für in zukünftige Fall Schäden.
Auf, ja. 10.000, auf 10.000 Euro. Also
50 ja, blieben übrig.
50 blieben übrig.
Und das heißt natürlich, wir hatten eben vorhin schon vom Kostenrisiko gesprochen, das ging also unterm Strich, obwohl der Anspruch ausgesprochen wurde, das ging für den Kläger übel aus. Nämlich damit bleibt er auf einer Menge Kosten sitzen, die deutlich höher sein werden als die 50 Euro, die er da bekommt.
Ja, naja, die Kosten sind, weil die Kostenentscheidung lautet, dass die Kosten vollständig der Kläger zu tragen hat. Weil, da gibt's eine, das gibt's ja aus der ZBU, ist so geregelt, die bei einem, wenn man bei Streitwert, oder ich nehme jetzt mal nur den Schadensersatzanspruch, weil im Detail ist ein bisschen komplizierter, Schadensersatzanspruch 3.000, da fallen die 50 Euro nicht groß ins Gewicht, kostenmäßig.
Ja.
Und damit bleibt der Kläger, beziehungsweise vermutlich dessen Rechtsschutzversicherer oder vielleicht ein Prozessfinanzierer, ich, zu meinem Unverständnis soll es ja tatsächlich Prozessfinanzierer geben, die sich mit diesen Klagen Geschäft erhoffen, die bleiben auf den Kosten sitzen. Außer Spesen wenig gewesen, aber eine imposante Entscheidung auf jeden Fall.
Absolut und wirklich auf dem neuesten Stand unter Einbeziehung sämtlicher Urteile des Europäischen Gerichtshofs bis zum Dezember 23. Insofern absolut lesenswert und aus meiner Sicht auch durchaus nachvollziehbar.
Zum Abschluss gehen wir noch mal kurz nach Düsseldorf, wo eine Entscheidung jetzt bekannt geworden ist, des dortigen Landgerichts, die es in sich hat. Da hat, das kam mal wieder aus diesem Bundesland da unten, Baden-Württemberg, und in Baden-Württemberg hatten, oder der Verbraucherschutzverband Baden-Württemberg klagte, dort unter anderem, es gibt noch einen Bestandteil, der uns jetzt hier als datenschutzmäßig nicht interessiert, verklagte ein Unternehmen wettbewerbsrechtlich wegen Verstößen gegen den Artikel 15. Also da hatte wohl unstreitig ein Unternehmen verspätet Auskunft erteilt und wurde jetzt dann auf Unterlassung verspäteter Auskunftserteilung wettbewerbsrechtlich verklagt, wo man dann zu der spannenden Frage kommt, ob die Vorschrift des Artikel 15 DSGVO Marktbezug hat, also auf Deutsch abmahnfähig
ja. ist. Ist also sozusagen ein ganz anderes Spielfeld. Geht nicht um die Frage, dass Fashion-ID, gegen die sich die Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg richtete, zu spät Auskunft gegeben hat nach Artikel 15, nämlich später als einen Monat, siehe Artikel 12, das war verspätet, sondern jetzt die Frage, ob man da einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch auf Unterlassung dran anknüpfen kann, der dann ja auch immer schön verbunden wird. Etwas zu unterlassen ist ja schon mal zwar nicht besonders angenehm, aber nicht so tragisch, insbesondere rechtswidriges Verhalten zu unterlassen. Aber wenn das verbunden wird mit einem Ordnungsgeld, das angedroht wird, bis 250.000 Euro für jeden weiteren Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung, dann wird es natürlich spaßig und interessant. Und genau darum ging es, ob man das machen kann. Ob das also zulässig ist. Fashion-ID hat dagegen argumentiert und hat gesagt, einen solchen Klageanspruch gäbe es nicht, weil die verzögerte Erteilung der Auskunft nach 15 keinen wettbewerbsrechtlichen Vorteil für das Unternehmen gebracht habe und auch nicht in die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers eingegriffen hätte. Und damit fehlte der Marktbezug der Vorschrift des Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Das sei also gar nicht abmahnbar. Das Landgericht Düsseldorf hat es anders gesehen und hat gesagt, doch, bei Artikel 12 Absatz 3 und Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung, 12 regelt die Modalitäten der betroffenen Rechte, Artikel 15, ist der Auskunftsanspruch selbst, handelt es sich um sogenannte Marktverhaltensvorschriften im Sinne von § 3a UWG. Und diese datenschutzrechtlichen Bestimmungen wiesen durchaus einen wettbewerbsrechtlichen Bezug auf, soweit es um die Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung von Daten gehe, etwa zu Zwecken der Werbung, der Meinungsforschung, der Erstellung von Nutzerprofilen oder für sonstige kommerzielle Zwecke. Und da die fristgerechte Auskunftserteilung dem Verbraucher ermögliche, weitere vertragliche Entscheidungen zu treffen, insbesondere ob er den Geschäftskontakt aufrechterhalten will, sei ein dagegen gerichteter Verstoß durchaus auch als spürbar zu bewerten. Also das ist eine wettbewerbsrechtliche Hürde für solche Unterlassungsansprüche. Also unterm Strich, das sei eine Marktverhaltensvorschrift, das sei abmahnfähig. Und damit ist natürlich jetzt ein schönes Nebengebiet eröffnet, dass Verantwortliche, die ihren Pflichten nach Artikel 15 nicht, zum Beispiel nicht fristgerecht nachkommen, gleichzeitig auch eine Abmahnung riskieren.
Ich habe mich gewundert bei dieser Entscheidung, dass gar nicht die Frage auftaucht, die ja immer nach wie vor und jetzt zum zweiten Mal beim EuGH liegt, nämlich die Frage, ob das überhaupt DSGVO-konform ist, dass es hier die Klagebefugnis gibt des Verbraucherschutzvereins. Mhm. Dass das grundsätzlich konform ist, das hat der EuGH nach dem ersten Vorlagebeschluss des BGH im Jahre 2022 so entschieden. Aber wir warten noch auf die zweite Entscheidung, auf die zweite Vorlagefrage. Der BGH hat ja nicht locker gelassen, haben wir, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge einmal besprochen. Und hat jetzt dann noch einmal gefragt, ob denn die Klagebefugnisse nicht nur dann bestehen können, wenn es darum geht, jetzt eine vorzugehen, gegen einen Datenverstoß bei der Datenverarbeitung. Und die Auskunftserteilung ist ja gerade ein Fall, wo es nicht um einen Datenschutzverstoß bei der Datenverarbeitung geht. Also es geht ja nicht um den Verstoß, es geht ja gerade nicht um, was wir hier gerade bei Scraping gehabt haben, also du hast Schindluder mit meinen Daten.
Du hast keine Rechtsgrundlage nach Artikel 6 oder 32 verletzt.
Und es taucht in der Entscheidung gar nicht auf, da haben... Ja, weiß man, ich will nicht mutmaßen, wer da möglicherweise was vorgetragen hat. Aber das ist eigentlich erstaunlich, dass das gar nicht dort auftaucht. Das ist ja immer noch eine Frage des 80 Absatz 2 DSGVO, also wo der BGH, aus der Zivilsenat, möglicherweise sehr kleinlich gesagt, also ist nicht die DSGVO abschließend, wenn es darum geht, dass die Rechte einer betroffenen Person gemäß der DSGVO infolge einer Verarbeitung verletzt worden sind. Ja, und dieses infolge einer Verarbeitung, die ja hier fraglich ist, da warten wir jetzt nochmal auf EuGH. Wenn ich eine Prognose wagen darf, dann halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass die Verbraucherschützer sich da auch beim zweiten Mal durchsetzen werden. Aber man weiß es nicht, wie das ausgeht. Dies kommt jetzt in der LG Düsseldorf-Entscheidung gar nicht vor. Die LG Düsseldorf-Entscheidung ist natürlich schon ist ja schon ziemlich schmerzhaft, weil das ja bedeutet, dass also whoever demnächst als Kunde dort einen Auskunftsanspruch geltend macht, der nicht rechtzeitig verbeschieden wird, der kann dann zu den Verbraucherschützern in Baden-Württemberg gehen und die können dann einen Ordnungsmittelantrag stellen wegen Verstoßes gegen diesen Titel. Also sofern, wir haben keine näheren Informationen jetzt über die Hintergründe dieses Falls und insbesondere auch darüber, ob diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder wird. Ja, das ist also auf jeden Fall schon auch eine unangenehme Entscheidung hier für die beklagte Fashion ID Firma, die ja schon mal Datenschutzrechtsgeschichte gemacht hat, weil es ja die
Absolut.
Fashion ID Entscheidung des EuGH.
Fashion ID hat sich in jedem Fall also um den Datenschutz schon verdient gemacht, zumindest als Vorzeigebeispiel, wie manches nicht geht. Ob das in dem Fall sich durchsetzt, werden wir sehen, wenn das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 7. Februar 2024 rechtskräftig geworden ist oder eben nicht. Jedenfalls eine interessante weitere Wendung, die das Datenschutzthema noch relevanter macht für verantwortliche Stellen, für Unternehmen in erster Linie, denen auch jenseits des Datenschutzes durchaus Problematiken winken, wenn sie sich da zu unwissend oder zu leichtfüßig aufstellen.
So, damit sind wir für heute am Ende und freuen uns über alle, die uns bis zu diesem Ende noch ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir freuen uns auch immer über Resonanz. Ja, also bitte, bitte lasst uns wissen, ob ihr das, wenn ihr Fragen habt und ob ihr das gut oder vielleicht auch manchmal seltsam findet, was wir hier machen.
Oder Vorschläge habt, oder Vorschläge, was wir besprechen sollen an dieser Stelle.
Gerne. Na, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.